Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des selbstgefangenen Fischs. Das ist eine neue Ausgabe von Angebissen. Wir sind wieder mal draußen unterwegs. Es ist tatsächlich sogar wieder mal Berlin. Also ein Heimspiel für Frieda. Hi.
Hallo Leute. Oh, es ist herrlich. Es ist einfach nur herrlich. Wenn ich es kurz beschreiben darf, direkt an der Spree in der Nähe vom Britzer Zweikanal. Jetzt ist die Sonne hinter diesen Bäumen, die auf dem anderen Spreeufer so ein bisschen das Ganze umrahmen, fast verschwunden. Mir perlt trotzdem noch der Schweiß von der Stirn. Das ist so richtig Hochsommer im August. Und wir haben uns sagen lassen...
Die Wespen sind auch unterwegs.
Aber wir haben uns sagen lassen, hey, in Berlin in der Spree gibt es große Karpfen zu fangen. Und deswegen sind wir bei wem?
Ja, wir sind bei Steven Klatt. Steven hat uns eingeladen zu sich, zu seinem Angelverein, eben hier direkt an der Spree, weil wir Steven kennengelernt haben, weil er zu uns gesagt hat, ja, ich bin Karpfenangler, aber ich angel die Karpfen in der Stadt, in Berlin. Und wir dachten so, what? Okay, das ist auch mal wirklich mal eine Challenge. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass wir bei dir sein dürfen, Steven.
Ja, willkommen erstmal hier an der Spree. Ja, wie gesagt, vielleicht zoppeln wir heute vielleicht sogar noch einen aus der Stadt hier raus und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid und dass wir eine gute Zeit haben.
Genau, wie das läuft, das Angeln hier auf Karpfen, aber vielleicht eben auch noch auf ein paar andere Fische, das hört ihr dann in der nächsten Woche in einer weiteren Ausgabe von Angebissen. Heute sind wir erstmal hier, um dich, Steven, ein bisschen kennenzulernen. Du bist Berliner, hier aufgewachsen?
Genau, also ganz hier in der Nähe, Berlin-Rummelsburg aufgewachsen und eigentlich schon seitdem ich Angeln denken kann quasi, mit 6 auch schon in dem Gewässer hier unterwegs und seit jetzt ungefähr 8 Jahren hier auch auf Karpfen unterwegs und wirklich nur noch zielgerichtet den Bartelträgern hinterher.
Was macht so den typischen Karpfenangler aus? Weil es heißt immer so auch unter Anglern, ja, wieder typisch diese Karpfenangler, spannen den ganzen See ab und wollen das Gewässer nur für sich. Würdest du das bestätigen oder was ist so dieses typische Karpfenangler-Ding?
Ja, ich denke schon, dass da was dran ist, so ein bisschen. Also es kommt ja nicht von irgendwo her. Karpfenangler sind, glaube ich, so eine ganz eigene Spezies von Anglern. Sehr raumeinnehmend oftmals. Ja, und sehr ehrgeizig vor allem. Man hatte mal so das Gefühl, die Karpfenangler sind halt in einem sehr großen Competition-Modus, wenn sie ans Wasser fahren.
Aber woran liegt das, dass sie auch so raumergreifend sind, kann man ja fast sagen?
Das liegt halt einfach daran, dass es an Seen sehr attraktive Bereiche gibt, an denen du sitzen kannst und sehr attraktive Bereiche gibt, in denen du fangen kannst. So. Und beides miteinander zu kombinieren heißt meistens, da gut sitzen, da gut fangen, das ist nicht immer gleich nebeneinander so von der Sache her. Und dann auch, glaube ich, einfach wirklich versuchen, so viel Raum wie möglich des Sees einzunehmen, um wirklich zu sagen, ich bin hier und nehme den Raum für mich, um so wenig Angler wie möglich um mich herum zu haben, um abzuschrecken vielleicht sogar ein bisschen. Ja, aber manchmal ist es wahrscheinlich einfach die Komfortzone, die man nicht verlassen möchte und aber trotzdem auf 700 Meter Fisch fangen will. Manchmal geht es auch nicht anders, manchmal gibt es nur diese eine Stelle. Man muss seine 300, 400, 500 Meter ablegen, aber oftmals ist Werfen gar nicht unmachbar. Die bessere Art und Weise.
Vielleicht stolpert ihr das erste Mal über diesen Angel-Podcast und vielleicht seid ihr noch gar nicht so firm mit Angeln, aber jeder von uns hat so ein paar Klischees im Kopf und ich finde, Steven entspricht so überhaupt nicht dem Klischee eines Karpfenanglers. Er hat einen Undercut, er hat einen Bart, er ist zugehackt, überall ganz viele Tattoos.
Tätowiert.
Ja, tätowiert, das ist die richtige Sprache. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Klischee, das nicht erfüllt ist. Hast du sonst das Gefühl, es gibt ein Klischee, das so erfüllst?
Boah, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so aktuell ist tatsächlich. Ich glaube so, wenn man sich die ganzen Angler anguckt, die wirklich sehr in den sozialen Medien auch unterwegs sind, die sich da auch ein bisschen selbst darstellen, nenne ich das, machen wir auch ganz gerne. Die legen schon sehr viel Wert darauf, wie sie aussehen, wie sie nach außen wirken und das ist alles sehr jung und dynamisch schon geworden, habe ich schon das Gefühl. Nicht nur im Karpfenangelbereich, auch tatsächlich im Raubfischbereich, da geht es auch immer mehr darum, wie man wirkt und so. Ob ich irgendein, was für ein Klischee könnte ich bedienen?
Ja, um vielleicht da mal ein bisschen vorzugreifen, jemand, der noch nie geangelt, kennt dieses Klischee nicht, aber für mich war klar, wir kommen hierher zu dir, was steht hier schon aufgebaut? 2 Zelte.
Das stimmt.
Der Bissanzeiger, das Futter liegt schon da, also man ist vorbereitet und was ich auch immer spannend finde, die Zeltfarbe ist immer so ein bisschen so Army-Grün Und die Klamottenfarbe der Karpfenangler, jetzt guck mal hin, Erik, ist immer fast so ähnlich. Oder ist das jetzt Zufall?
Damals Klischee auf jeden Fall schon mal. Also ja, da stimmt. Bestätigen wir es. Ja, tatsächlich. Also das, ja, da kommt man nicht drum rum. Aber wir sind halt auch in dem Sinne halt viel, viel raumergreifender als ein Stipper, der sich hinsetzt und links und rechts so sein bisschen sein Futter hat und so. Also Zelt gehört eigentlich immer zur Grundausstattung und Liege, obwohl wir tatsächlich auch oftmals versuchen, unter freiem Himmel zu schlafen. Hier ist es halt super entspannt. Hier kannst du es halt stehen und stehen lassen und das ist halt hier wie nach Hause kommen. Ne? Also 2-3 Nächte die Woche ist das hier zu Hause.
Für jemand, der, wie gesagt, keine Ahnung hat, warum Zelte, warum übernachten? Heißt, der Karpfen beißt nur, wenn man schläft oder wie?
Ja, die Beißphasen sind natürlich immer die besten in der Nacht. Also das sind halt nachtaktivere Tiere, sag ich mal. Die Wassertemperaturen gerade im Sommer sind nachts ein bisschen kühler. Da fängt man halt einfach häufiger Karpfen. Nicht ausschließlich, aber schon häufiger Karpfen und deswegen sind die Nächte auch immer. Und vor allen Dingen, was macht man nachts? Man liegt zu Hause und schläft oder man liegt hier und schläft.
Ja,
deswegen,
hier liegen und schlafen ist
genau,
schöner,
von der Sache her ist das die produktivste Zeit.
Du hast jetzt selber gesagt, du hast so vor 8 Jahren angefangen mit dem Karpfenangeln. Wie ist denn deine Anglerbiografie? Bist du jetzt beim Karpfenangeln angekommen, weil du alles andere schon durch hast?
Ja, so ein bisschen schon. Also ich habe sehr intensiv als Jugendlicher, so 4., 5. Klasse, so in dem Dreh meine Sommerferien eigentlich ausschließlich am Rummelsburger See verbracht. Tagsüber auf Brassen gefischt, mit Futterkorb, ganz klassisch. Und Mais und Maden und wirklich noch am Madenautomat rangegangen nachmittags und die letzte Mark da reingehauen, um noch ein paar Maden zu bekommen. Dann wirklich die Sommerferien, wo ich dann nachts auch draußen bleiben konnte, wirklich intensiv auf Aal mit Kumpels gegangen. Also wirklich 6 Wochen jede Nacht am Rummelsburger gestanden, auf Aal gefischt und auch wirklich erfolgreich auf Aal gefischt. Also waren viele Aale zu holen.
Was war der größte, den du jemals da rausgeholt hast?
Boah, das kann ich gar nicht so sagen. Also da habe ich gar nicht so große Aale gefangen, aber mein größten Aal, den ich bis jetzt gefangen habe, hatte 87.
Wow. Das war auf jeden Fall
richtig. Helles,
Schlange,
weißes
sagt
Ding.
Man dazu
ja,
schon,
das
ne?
war schon, der war schon übel. Obwohl ich Aal auch wirklich gar nicht so mag vom Fisch und vom Verarbeiten her, so, aber wir waren halt alle da und von daher, es war eine gute Zeit auf jeden Fall abends.
Und was hat dich dann schlussendlich zum Karpfen gebracht?
Nach dem Raubfischangeln, also ich war früher noch viel aktiv Raubfischangeln und habe mir immer gedacht, so, ich habe irgendwas gesucht, was mich mehr fordert, irgendwie was wo ich mich mehr reinlesen muss und was noch viel, viel komplexer ist. Und Raubfischangeln ist ja auch schon eine komplexe Sache, aber am Ende des Tages entscheidet da auch der richtige Platz und Glück. Und beim Karpfenangeln hatte ich immer so das Gefühl, da gehört so viel drumherum, vom Futter, Montagen, Ausrüstung, Platz, Gewässerwahl. Das war alles so krass komplex, dass mich das auf jeden Fall mega gefangen hat.
In der Vorbereitung auf unser Gespräch und auch auf unser Treffen habe ich so ein bisschen bei Instagram geguckt und deine Fotos, diese Karpfen, ich nenne sie jetzt einfach mal Monster aus der Spree, das hätte ich nie gedacht, dass in der Spree wirklich so eine dicken Brummer rumschwimmen. Was ist so ein bisschen das Geheimnis deines Erfolges, wenn du es denn verraten darfst?
Boah, Nächte machen. Also wirklich viele Nächte schruppen, so viel wie geht am Wasser sein. Also fleißig bleiben. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, das hat irgendwie viel mit Skills zu tun. Vielleicht hat man hier und da den richtigen Kniff gehabt auch, aber am Ende des Tages ist es wirklich fleißig sein.
Also angeln eben, ne? Gewässer, viel, genau. Beobachten, kennenlernen, Erfahrung sammeln, wann, wie, wo, was einsetzen und dann eben hoffen, dass der Tag da ist, wo das große Ding eben aus dem Wasser mal rausguckt.
Genau, es gibt halt so ein paar Vorbereitungssachen, wo man auch fleißig sein muss. Also es ist nicht das Angeln an sich, wo man nur fleißig ist, sondern es geht halt auch darum, wenn man hier nicht angeln kommt, auch wirklich Futter einzubringen, da fleißig zu sein, wirklich auch zu beobachten, Absprachen zu treffen und ja, das sind halt dann auch Sachen, die Fleiß ja, mitbringen.
Erik, du merkst, ne? Angeln ist auch Fleiß.
Ja, ja. Der letzte Karpfenangler, glaube ich, mit dem wir uns unterhalten haben, war Dr. Robert Arlinghaus, der ja ganz passionierter Karpfenangler ist und der selber gesagt hat, ja, irgendwann haben mir die bei mir im Baggersee in Niedersachsen nicht mehr gereicht, ich wollte andere sehen. Das heißt, Karpfenangeln in der Spree wird bestimmt nicht der Anfang für dich gewesen sein, oder? Also ich meine, es muss ja einen Prozess gegeben haben, wo du dann selber irgendwann gesagt hast, und jetzt probiere ich es bei mir vor der Haustür.
Ja, klassisch ging es halt bei mir auch los, so Magazin aufgemacht, die fahren raus am Freitag zu irgendwelchen Seen, bleiben das Wochenende da und fangen dort ihre Karpfen und so ging es bei mir halt auch los. Also da bin ich halt auch mit der Masse gegangen, um zu gucken, wie es funktioniert. Aber auch da am Ende ist es immer so, dass man an seinem Hausgewässer, wo man so verwurzelt ist, auch seit seiner Jugend, man sich immer so vorstellt, wie wäre es denn, wenn man hier Karpfen fangen könnte und gibt es hier welche? Ich wusste, dass es hier welche gibt, aber habe mich das halt nie getraut und vor allem den ersten Karpfen dann rauszuziehen, ist halt so unfassbar unbeschreiblich, wo man dann sagt, so, okay, ich habe jetzt in dem Gewässer, wo ich schon so ewig angeln, jetzt einen Karpfen gefangen. Also den Fisch, den ich auch wirklich nachstellen möchte. Das ist schon abgefahren. Aber ansonsten auch Seen davor gefischt viel.
Du sagst jetzt, es ist unbeschreiblich, aber versuch's doch trotzdem mal, uns mitzunehmen.
Ja, das ist so, ich glaube, das hatte ich ja mit einem Forum-Aufruf damals gemacht. Und da hat sich jemand gemeldet, Philipp Wojwoda hat sich damals bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, ich habe auch mega Bock, ich wohne hier, ich komme aus Mecklenburg, aber wohne hier, studiere hier und lass uns doch mal was aufziehen. Und dann haben wir halt angefangen, stumpf mit Plätze suchen, füttern, die sahen gut aus, wir hatten ein gutes Gefühl, haben gefüttert und irgendwie die erste Nacht unsere Routen hingelegt und sind schlafen gegangen und ich wusste gar nicht, was ich von der Situation halten soll, ob das jetzt wirklich, was es jetzt wird, so, ne? Und ja, wir sind schlafen gegangen und irgendwann, glaube ich, gegen 12 oder 1 kam der erste Fisch und ich habe gedacht, ich brech zusammen, ne? Also dann stehst du echt mit dem Boot auf der Spree und denkst dir, also, du bist so ehrfürchtig dem Gewässer gegenüber, es ist einfach, und dann liegt da wirklich ein Karpfen, das war kein Beifang, keine große Brasse, keine Karausche, kein nichts, es war wirklich ein Karpfen, das, was wir wollten. Das war schon, ich glaube, ich habe die ganze Nacht gar nicht mehr so richtig geschlafen. Das war schon sehr, sehr krass.
Apropos Schlaf, macht Karpfen schlaflose Nächte plus macht Karpfenangeln auch ein bisschen einsam?
Oh, nee, gar nicht. Ey. Also ich kann aus meiner Warte sprechen, ich habe halt hier auf jeden Fall einen Angelbuddy und wenn wir schlaflose Nächte haben, dann sehen wir nächsten Tag ziemlich fertig aus. So. Aber einsam sind wir eigentlich nie. Also auch wenn wir mal alleinige Nächte machen, ich weiß, wenn ich einen guten Fisch fange, rufe ich ihn an, ist er nächsten Morgen da, dann trinken wir einen Kaffee und er fotografiert okay. Mir den Fisch. Aber schlaflose Nächte hatten wir einige gehabt, ja. Da.
Also 50-50. Schlaflose Nächte ja, einsam überhaupt nicht, weil Karpfenangeln auch so eine Art Verbindung bzw. so eine Gemeinschaft ist, weil Angeln eben dann verbindet.
Ist wünschenswert. Ich weiß gar nicht, wie es bei den ganzen anderen Karpfenanglern so ist, aber bei uns ist es so, wir sind auch eine Gruppe und ich finde schon, dass Karpfenangeln super verbinden kann, weil es halt ein super komplexes Thema ist, wo man einen super Austausch stattfinden lassen kann, wenn man das möchte. Und es gibt ja so viele Themen, über die man sprechen kann, wenn man mit ein paar Freunden am Tisch sitzt, die man eine Weile nicht gesehen hat. Ich glaube, da kann man locker 2 Abende füllen.
Ja, schön.
Mit ich habe das probiert und das gemacht und Theorien hier und das wird auch hitzig dann zwischendurch und auf jeden Fall gibt es viel Material.
Okay, ein anderes Projekt, das bei dir gerade läuft, eben nicht alleine, sondern mit deinen Angelbuddies, ist, dass ihr euch einen Floß selber aufgebaut habt. Das sieht halt so aus, wie man das kennt, so eine Art Hausbootfloß. Ich weiß nicht, wie die exakte Beschreibung dafür ist. Kannst du mir A gleich sagen und B, warum habt ihr das gemacht und wie?
Die exakte Beschreibung kann ich auch nicht sagen. Also wir glauben, es ist ein Floß, weniger ein Hausboot. Mhm. Also wir möchten, dass es ein Floß ist, glaube ich. Ich mache das mit Franz zusammen. Wir haben das gemacht, weil einfach so die Situation in der Spree mittlerweile so ist, dass viel Privatgelände sind. Und da, wo die Fische sind, ist halt oftmals auch wirklich so, dass man da schwierig rankommt. Und wir möchten halt den Fischen sehr nah sein in den Monaten, wo sie nicht so viel auf Strecke sind. Hier ist es einfach, sie abzupassen im Sommer, weil sie Strecke machen. Aber gerade im Frühjahr und im Herbst sind sie halt stationär und da wollen wir halt rankommen. Und es gibt uns ein Stück Freiheit und es gibt halt auch ein Stück, ich weiß gar nicht, ob man das so beschreiben kann, aber wenn man auf der Spree abends beim Sonnenuntergang sein Bier trinkt, mitten auf der Spree, das ist, glaube ich, schon was wenige Leute wirklich genießen können und was wirklich, wirklich geil ist.
Also die hinter uns fahren, die machen das auf jeden Fall. Die genießen das gerade sehr. Aber ich meine, im Hochsommer, was gibt's Besseres?
Ja. Geht bei mir sofort Paul Kalkbrenner im Kopf los. Weil du sagtest so, Bier auf der Spree, Sonnenuntergang. Ja, schön.
Ja, ist also ein absolut, also ist auch so wirklich ein aus dem Dunst. Wir waren füttern vorne im Stralauer Bereich und dann kam ich wieder mit dem leeren Futtereimer und meinte zu Franz, ey, da draußen steht ein Floß, wir bauen nächstes Jahr ein Floß. Er hat mich dann angeguckt und meinte so, ja okay, dann machen wir das so. Und dann ging es halt los, dann haben wir uns angefangen, da einen Floß zusammenzuzimmern.
Und hattet ihr da viel Vorwissen, weil ich sag's ungern, aber ich glaube, ich habe eher so 2 linke Hände, ich wüsste jetzt nicht sofort, 4. wie das
hier
geht.
Hier sitzen 4 linke Hände am Tisch.
Nee, gar nicht. Also wirklich, also wir waren schon in dem, was wir machen wollen, confident. Also wir waren schon sicher, dass das was werden kann, weil so schwer kann es ja nicht sein, da einen Holzklotz hinzustellen. So.
Ja, aber da kommt noch mehr dann.
Ja, es wurde jetzt, also wir lernen mit der Zeit sehr viele Sachen, was super interessant ist. Also wie man ein Dach vernünftig dicht macht oder irgendwelche Wetterschutz kann. Das ist halt für uns halt auch ein echter Lernprozess so. Ja, nee, wir sind da blauäugig rein.
Floß bauen ist für uns alle Neuland.
Ja, in dem Sinne.
Ein anderes Thema, das mir so in den Sinn kam, als ich dachte, Mensch, wir gehen zu Steven und wir sind unterwegs und angeln auf Karpfen. Es war ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit dieses Angelcamp mit Sido und Knossi und Claudia Dager, die ja nun in der Szene auch bekannt ist als große Karpfenanglerin. Wie sieht das ein passionierter Karpfenangler von außen, so eine Aktion?
Boah, ich finde so eine Aktion eigentlich, also ich bin immer sowieso fernab davon, irgendwelche Sachen schlecht zu sehen. Wenn Leute was machen wollen, dann sollen sie es machen. Und wenn sie es feiern und dahinter stehen, finde ich das grundlegend gut. Und es gibt halt eine mega, also man muss es halt sehen, die Reichweite und dem Thema gegenüber ist halt ja sehr, sehr groß. Und ein Verständnis zu fördern für das Angeln auf Karpfen finde ich ja schon wichtig. Von daher finde ich das eigentlich, sollte man es positiv sehen für diese riesen Plattform. Also ich fand das eine gute Aktion.
Okay, die hat da auch nicht Vertiefung gefehlt und hier war es auch nicht zu viel Unterhaltung, weil das ist schon das, was man immer wieder mal als Kritik hört an dieser Aktion.
Ja, am Ende des Tages sind es halt, die Leute drumherum sind halt keine Karpfenangler. Wenn du die dann anfängst dort am Feuer mit einem Deep Talk über Karpfenangeln und Rigs binden und irgendwelche Futtertheorien, dann schalten die halt ab. Ne? Also ich finde das eigentlich so am oberflächlich zu machen, um da reinzukommen in die ganze Materie, finde ich das eigentlich super. Also nichts ist interessanter als Entertainment und wenn dann das passt, dann...
Hauptsache Aufmerksamkeit erstmal für ein Thema, ne?
Genau. Ich denke schon, wenn die Leute die Fische sehen, die da fangen und auch die Personen, die das betreiben, also eine Claudia Dager ist ja auch jetzt jemand, der sich dann vor der Kamera auch präsentieren kann und was auch alles vernünftig und solide aussieht, finde ich das super genial gelöst. Also von daher.
Okay. Mir fällt gerade ein, eine der wichtigsten Fragen, die wir noch gar nicht gestellt haben. Was war denn eigentlich der größte Karpfen, den du jemals aus der Spree rausgeholt hast?
Der kam letztes Jahr rum. Der müsste bei 22,8, sagt Franz gerade, 22,8 Kilo gewesen sein.
Ja, nicht 22,8 Zentimeter.
22,8 Kilo. Was die in Größe nachher in Metern oder Zentimeter nachher sind, das ist ja für uns eher unrelevant. Messen wir auch eigentlich eher gar nicht.
Also beim Karpfen wird immer eher aufs Gewicht geschaut.
Genau.
So wie die Schweden auch ihre Hechte und Barsche eher wiegen.
Genau. Also
22,8 Kilo Karpfen, das ist schon ein richtiger Brummer.
Ja, wir waren...
Also, der hat schon Bauch, richtig, ne?
Ja, wenn er hochkommt, ist halt erstmal, siehst du erstmal nur Fisch. Viel Fisch, ne? Und dann siehst du, guckst du dir in die Augen deines Angelbuddies und man guckt sich kurz mal an und denkt so, ey, sag mal, was ist hier los?
Karpfen ist ja durchaus auch ein beliebter Speisefisch. Wie ist es denn, betreibt ihr hauptsächlich Catch and Release? Nehmt ihr auch mal einen mit? Und falls ja, hast du ein besonderes Rezept?
Boah, ich habe mal tatsächlich in Bayern, glaube ich, war das mal Karpfen frittiert gegessen. Aha. Und mit Flossen und allem drum und dran. Das wurde einem so nahegelegt, dass man es mal essen soll. Ist schon ziemlich lecker. Ich würde es mir nicht jeden Tag geben. Große Fische werden natürlich bei uns wieder reingesetzt, weil die Verwertung dieser Fische ist halt einfach nicht machbar und die gehen wieder rein. Aber es geht schon, der ein oder andere Karpfen geht schon klar mit raus.
Beim Karpfenessen höre ich immer Karpfenblau, Karpfenblau, Karpfenblau und man soll Karpfen, bevor man sie schlachtet, so ist glaube ich das richtige Wort dafür, nochmal eine Woche im Süßwasser in der Badewanne halten, falls sie aus einem schlammigen See kommt. Stimmt dieses Gerücht?
Also Karpfen, ja, Karpfenblau kann ich schon mal sagen, also muss man mögen.
Ja, also ich weiß, dass mein Vater es nicht mochte und meine Oma hat das immer zu Ostern
richtig,
gemacht.
Richtig, richtig. Also ich glaube, die Generation Oma in die Richtung, da kommt es auch her. Und ich habe bei meiner Freundin in ihrer Familie hieß es immer Tassenfisch, weil der immer so auf Tassen gestellt wurde oder auf Bierdosen und dann im Ofen gegart wurde. Aber im Endeffekt kam das Ding ja auch blau da raus. Mhm. Also denke ich mal, wird es das Gleiche sein. Und ich habe mich immer gegruselt davor, also vor Geschmack. Und
deswegen heißt es ja so Karpfenblau. Blau, weil das Ding aussieht wie... Ja,
das sieht auch unlecker aus und ist halt, ich finde es auch unlecker, aber ja, tatsächlich ist es so, wenn du den Fisch nochmal wässerst, sage ich mal, dadurch, dass es ja grundlebende Fische sind und die wirklich alles fressen, also das sind wirklich, da bleibt nichts liegen, dementsprechend schmecken, also dementsprechend sind die Kiemen dann halt voll mit Schlamm und Co. Und wenn man das ein bisschen auswäscht, dann... schmecken sie schon besser.
Aber alles fressen, kann man dann sagen, das sind so die Schweine des Wassers oder die Ziegen?
Das ist so. Das was? Kann man nicht nur so sagen, sondern das ist genau, also jeder, der sich wirklich damit beschäftigt, was Karpfen fressen, wenn es ein Futterhersteller ist, der wird ja immer sagen, die fressen halt einfach alles.
Okay. Übrigens, weil wir über Dr. Robert Arlinghaus gesprochen haben, ihr könnt euch gerne mal auf ifishman.de angucken. Da gibt es diverseste Studien zum Thema Karpfen und wie die dann so durch den Teich ziehen. Ich denke mal, das war für dich auch bestimmt hier und da eine gute Quelle, um rauszufinden, wie sich so ein Karpfen verhält.
Das ist vor allem, versucht man ja seinen eigenen Wissensschatz damit abzugleichen und ist dann immer wieder überrascht, wie wenig man dann oder wie falsch man doch oft liegt, ne? Also gerade im See im Winter, wenn man die Ufer nah dann da sieht und denkt sich so, ja okay, alles klar, ich brauche ja gar nicht auf 7 Meter fischen, ich brauche auch einfach nur auf 2,50 Meter meine Route wie im Sommer ablegen und das könnte halt auch laufen. Was sie da nun machen, ob sie da fressen oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber das sind natürlich immer Quellen, die sind super wichtig und super interessant für uns, ja.
Ja, und Wissen ist auch bei uns ein Riesenthema, denn jetzt kommen wir zu einer neuen Runde. Fische raten! Und unsere Tina erklärt euch erstmal, wie das Spiel funktioniert.
Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fische raten! Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
9.
9. Also kein neuer Rekord, du willst lieber lösen, Steven. Ich will dich zu nichts irgendwie zwingen.
Ich bin zielorientiert, ja.
Zielorientiert. Okay, Erik, 9 Fragen eingeloggt. Wir haben 9. Ja.
Geht los. Steven, du kannst die erste Frage stellen.
Durchschnittliche Größe oder Gewicht?
Scheiße. Ich glaube, ihr kriegt es in weniger Fragen raus. 1 bis 1,50 Meter, 10 bis 50 Kilo, maximal 3 Meter bis 150 Kilo.
Okay.
Darf ich jetzt lösen?
Hatte gleich.
Es ist eine der entscheidenden Fragen.
Das war ja die entscheidende Frage, oder? Also ich denke mal, das ist ein Raubfisch, der grundnah ist und ein unterständiges Maul hat und der hat auf jeden Fall Barteln, wa?
Ich hätte jetzt auch gesagt, ja.
Wollen wir eine Frage noch stellen, ob der Barteln hat und dann wissen wir es eigentlich. Oder sagst du, wir gehen aufs Volle, also richtig aufs Ganze.
Ich will ja nicht mehr geschlagen werden. Wenn ich jetzt 2 Fragen stelle, bin ich ja noch irgendwann schlagbar. Also ich würde schon sagen, das ist der Wels ist halt.
Es ist absolut richtig.
Okay. Steven, Alter!
Ey, das ist ja, was soll ich sagen? Also herzlichen Glückwunsch. Aber wenn man halt mit,
ja, ist halt
wenn
lucky,
man mit dieser Frage anfängt, das ist die entscheidende Frage.
Ey.
Alle anderen Fragen wären Zusatz,
aber... Ich bin sprachlos. Also ich habe wirklich auf den Zettel geguckt und habe kurz überlegt, okay, wenn wir hier was reißen wollen, müsste man ja sowas Salz- oder Süßwasser pokern, Fried- oder Raubfisch pokern. Man müsste mit irgendwas Speziellen anfangen, das hast du wahrscheinlich auch gemacht und genau die richtige. Okay, bei 3,50 Meter einheimischer Fisch.
Das ist halt genau der Punkt. Naja, genau. Also ich hätte es jetzt auch weglassen können und wirklich nur den Durchschnitt, aber da wie immer auch das Maximum mitnennen, wäre das jetzt unfair gewesen, das an dieser Stelle nicht zu tun.
Wie heißt denn sowas dann? Beim Golf heißt sowas One in a Hole?
Na, das ist Bullseye.
Bullseye im Dart, One Shot.
Unnötiger Flex.
One Hit Wonder.
One Hit, naja, aber das ist halt mit Ansage.
Krass. Ich weiß, also ich bin tatsächlich auch gerade ein bisschen perplex. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch groß sagen soll.
So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, so ähnlich. Also, was wir auf jeden Fall noch sagen können, ist, in der nächsten Woche gibt es schon die nächste Folge. Gleicher Ort, gleiche Welle, gleiche Stelle. Denn wir werden jetzt uns mal von Steven zeigen lassen, wie denn das überhaupt geht, Karpfenangeln in der Stadt. Was vielleicht auch der Unterschied ist zu einem Teich zum Beispiel in Brandenburg. Da könnt ihr sehr, sehr gespannt drauf sein. Steven, vielen lieben Dank erstmal für deine Einblicke bis hierhin. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Leute.
Ciao.
Ciao, ciao.
Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.